Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an 129, heute geht's mal Tatsache nur um Frauen. Und deswegen haben wir uns auch zwei eingeladen, nämlich die Inga, die kennt ihr schon, und die Marti. Hallo Marti.
Hallo.
Und hallo Ralf.
Hallo Jan.
Marti, du hast zu meiner Überraschung selber Fußball gespielt.
Ja.
Mögst du dich ein bisschen vorstellen?
Wir sind gerade mit der Straßenbahn zusammen angereist und da hatten wir genau das Thema und dachte, das ist eigentlich der beste Einstieg, den es gibt für den Podcast.
Ja, sehr gerne. Also um mich kurz vorzustellen, deswegen nenne ich mich auch immer aktive Fußballphilosophin. Also ich habe bei Union gespielt. Von 2001 bin ich tatsächlich die ganze Jugendmannschaften durchgegangen. Also wirklich von den D-Mädchen bis zum B-Mädchen. Und bin dann auch, glaube ich, fast genauso lange bei den Frauen gelandet. Und habe da bis 2017 würde ich jetzt mal sagen, ich war so ein bisschen auch in Fahrstuhlmannschaft. Also ich habe bei den ersten Frauen angefangen, das zu versuchen mit 16 und dann hat es aber nicht gereicht. Dann bei den zweiten Frauen gewesen, in der Regionalliga wieder bei den ersten Frauen gewesen und dann aber auch irgendwann beruflich und im Studium freiwillig wieder in die zweiten Frauen gegangen. Und 2017 habe ich dann aber erstmal die Fußballschuhe an den Nagel gehangen, aber mehr oder weniger, weil ich im Ausland unterwegs war.
Nicht, weil Dirk Zingler gesagt hat, wir professionalisieren und du fällst hinten runter.
Also tatsächlich habe ich ja vor kurzem überlegt, als ich die Meldung gesehen habe, dass es professionalisiert wird, ob ich mir einen Personal Trainer nehme und dann nochmal mit meinen Ü30 anfange. Ich bin aber tatsächlich auch dafür, dass Union ja einfach mal so eine, es gibt ja diese AK40 und es könnte ja auch so eine Frauen-AK30 oder Ü30-Mannschaft nehmen.
Geben. Traditionsmannschaft.
Traditionsmannschaft. Kleinfeld, bitte.
Natürlich.
Ja, wäre ich dabei.
Und du hattest natürlich einige tolle Mitspielerinnen, die wir heute noch kennen, oder?
Ja, genau. Also vielleicht um den Bezug auch zu dem jetzigen Team herzustellen. Ganz witzig, also Aline Pöse, mit der habe ich, ich komme in den Jahren wahrscheinlich, also als ich 16 war, also 2006, war sie noch aktive Spielerin bei den ersten Frauen und habe mit ihr zusammengespielt. Also Aline hat da ganz klassisch offensiv gespielt. Und dann auch, ich glaube sogar auch bei den zweiten Frauen dann noch, als sie schon als Trainerin dann war. Dann habe ich noch mit Charlene Miesler, also Lotti und auch Celine Frank bei den zweiten Frauen gespielt zwischendurch mal, als die sozusagen aus der Jugend dann diesen Sprung nach oben gemacht haben. Und da auch ein paar Spiele zusammen bestritten.
Mit der Kompetenz kann ich natürlich nicht mithalten. Ich habe nur bei BVB in der Siegfriedstraße im Jugendfußballbereich bei den Schülern sozusagen gespielt, zu höherem Wagnis berufen.
Also vor über 40 Jahren.
Das ist länger her. Als
noch länger, ja.
Hauptsache es hat genau. Spaß gemacht.
Na klar, hat Spaß gemacht. Ich, ja.
Genau, und heute bist du, glaube ich, bei Berolina Stralow.
Ja.
Aktiv.
Genau, also um das noch kurz abzurunden, ich habe dann eine längere Pause eingelegt. Wenn man, ich glaube, so lange so aktiv Fußball gespielt hat, dann war es auch mal ganz nett, nach dem Ausland nicht den ganzen Terminkalender mit Training gefüllt zu haben und Vorbereitung. Der Zeitplan ist ja schon immer relativ eng. Und habe dann 2020 in der Corona-Zeit als Trainerin angefangen, bei Berolina Stralow ganz, ganz süß die Minis zu nehmen. Und natürlich wurde ich auch von der Frauenmannschaft dann gefragt, als sie auch gehört haben, oh, die Marti, die hat mal bei Union gespielt. so von wegen, willst du nicht mal bei uns mitspielen? Wir spielen siebenmal Frauen. Das war Landesliga, glaube ich, damals. Und ja, konnte ich irgendwie nicht Nein sagen. Habe ich dann angefangen wieder. Ja, und bin da auch hängen geblieben.
Schön. Wir hatten gestern eine Trommel. Seit langem mal wieder. Und zwar hat der Cast, den er mit drin gebracht und hat, soweit ich weiß, auch viel vorher geübt. Es ist aber schwer, wenn man den Rhythmus hören muss und nicht wie bei den Männern der der Liedgut ja vorgegeben wird und man schon weiß, was man jetzt trommeln muss. Carsten musste sich also jedes Mal darauf einstellen, was wird jetzt gerade gesungen, und hat so ein bisschen gehofft, dass er dann intakt drin kommt, aber es wird besser. Aber Trommeln macht auf jeden Fall Spaß. Wir waren gestern ziemlich viele Zuschauer, Inge.
Ja, 5.394. Das hat echt Spaß gemacht und hat man auch gemerkt, gerade in der zweiten Halbzeit war richtig, richtig gute Stimmung,
fand ich, oder? Die hat aber die erste Halbzeit besser gefallen vom Wetter her, ne?
Ja, man muss dazu, glaube ich, wissen, dass ich ja mit euch gestern im Stadion war. Normalerweise sitze ich ja immer auf der anderen Seite, auf den Presseplätzen. Aber gestern wollte ich mir, jetzt wo ich gehört habe, dass so viele Zuschauer immer zu den Spielen kommen, es mal von der anderen Seite angucken und mal so ein bisschen die Stimmung irgendwie einfangen, auch für uns. Also für meine Arbeit beim Tagesspiegel, und es hat total Spaß gemacht und das Wetter war ja wirklich großartig, blauer Himmel, bisschen Schnee noch und richtig warm zwischendurch. Ich habe meine Jacke sogar zwischendurch auch halb aufgemacht. Ja, in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann aber eiskalt, weil kommen wir die Sonne runter, Froren einem die Zehen fast ab, aber ja, es hat viel Spaß gemacht. Ich finde, wir hatten das beste Wetter, was man sich für Februar im Stadion wünschen kann.
Das wird die in der Werbung immer sagen, für die ältere Generation, also für mich, mit den Wärmepflastern, davon gibt es Schuhsohlen.
Ja, das ist eine gute
Erfindung. Perfekt, wirklich perfekt. Hält 8 Stunden warm und wenn man keine kalten Füße hat, ist die halbe Miete.
Ich hatte halt mal das Gefühl, als ich die getragen habe, dass meine Füße in der Bahn explodieren.
Ja, ja.
Das ist irgendwie ein Gefühl, an das man sich gewöhnen muss.
Ja, ja.
Aber ja, im Stadion ist es natürlich ideal.
Manche geraten sogar am Brand. Soll es auch gehen bei diesen Fußwärmern. Aber ich habe gestern gelernt, du bist ja Stadionwurst-Fan.
Ja, sehr großer Stadionwurst-Fan. Ja, tatsächlich auch einer der Gründe, die mich dahin treibt. In der zweiten Halbzeit habe ich mir dann eine geholt und hat wunderbar geschmeckt. War schön, weil da, wo ich sonst sitze, gibt es ja keine. Deswegen musste ich es mal ausnutzen gestern.
Echt? Muss man da hungern, wenn man auf der Pressetribüne sitzt? Oder?
Da gibt es auch Essen im Presseraum, aber es kann meiner Meinung nach mit einer Stadionwurst nicht mithalten.
Hast du eigentlich gestern auch die Stutzen von Elina Marcou bewundert? Oder hast du die gar nicht sehen können, weil die so klein waren?
Ich glaube, die sind mir gar nicht aufgefallen aus der Fernsehperspektive.
Ja, eben.
Ach, du hast im Fernsehen, gut, du warst nicht im Stadion. Okay, die waren so klein und sie hatte noch ein rotes Bändchen am Knie, wahrscheinlich getaped. Und es sah irgendwie sehr skurril aus von Weitem. Es sah so aus, als ob sie das sozusagen getrennt hat. Die Stutzen so halb so aufgerissen. Und wir haben uns gefragt, wo der Schienbeinschoner eigentlich da noch hinpasst.
Ja, das ist ja der neue Trend tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch so kleine Schienbeinschoner. Und kann das auch gleich als Begründung geben, mit diesen großen Schienbeinschoner, die man früher hat, hat man einfach gar kein Gefühl. Und man nimmt ja doch öfter mal den Ball auch sozusagen mit Körperteilen an, die man nicht, also wie man den Ball nicht annehmen sollte. Okay. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn der Schienbeinschoner nicht über die ganze Seite geht. Also verletzungstechnisch weiß ich nicht, ob das so gut ist. Das
konterkariert doch ein bisschen dem Zweck eines Schienbeinschoners, oder?
Ja, richtig, richtig.
Aber ich glaube, die meisten SpielerInnen würden auf Schienbeinschoner komplett verzichten, wenn es nicht vorgeschrieben wäre. Also ich sehe auch bei Spielern in der ersten Männerbundesliga sehr häufig, dass das eigentlich nicht mehr, also das ist mehr ein besserer Teelöffel, als noch, dass es das Schienbein irgendwie schonen sollte.
Ja.
Aber zur Verletzung, warst du oft verletzt irgendwie oder warst du eher davon verschont?
Ich hatte Glück, also in dem Moment, deswegen sage ich auch noch Klopf auf Holz, großes, großes Glück, dass ich keinen Kreuzbandriss hatte bis jetzt.
Das ist bei Frauen öfter, ne?
Jede Saison mindestens eine Spielerin, muss man auch einfach so sagen. Also auch jetzt nicht nur bei Union Berlin, sondern auch tatsächlich zieht sich, glaube ich, durch alle Vereine durch. Genau, unsere Knie sind aber auch muskulär, also von den Frauen.
Liegt das an dem weniger Muskel und größere Belastung dadurch? Aha, okay.
Ja.
Also man könnte sich sozusagen mit einer guten Gymnastik und viel Krafttraining sozusagen davor auch so ein bisschen schützen.
Ja, man müsste viel Stabilitätstraining anbieten als Team, als Trainer, als Fitnesstrainer oder wer auch immer. Und dann könnte man da entgegensteuern. Und ich glaube, das wird jetzt auch immer mehr gemacht. Es ist aber trotzdem so, dass die Frauen da tatsächlich einen Nachteil einfach haben körperlich. Und wenn ich noch kurz was ergänzen dürfte, ich weiß auch aus der Forschung, dass der Menstruationszyklus da eine zentrale Rolle spielt. Und der wird nämlich in den meisten Vereinen immer noch nicht einbezogen ins Training. Und da gibt es so Zyklusphasen, wo Frauen einfach anfälliger sind für Verletzungen. Und man müsste dann quasi das Krafttraining und, wie du gesagt hast, andere Trainingsformen dann quasi so anpassen, dass es mit dem Zyklus stimmt. Aber es wird halt oft nicht gemacht. Deswegen ist es auch in der ersten Liga bei Lena Oberdorf und Co. sind ja auch ständig Kreuzbandrisse. Und das sind, so hat die Forschung gezeigt, ja. Das nur so als Side-Fact.
Das ist eine wichtige Sache. Kann ich mir tatsächlich überhaupt gar nicht vorstellen, aber das sagt eben die Natur. Da kann ich höchstens ergeben zuhören und sagen, aha, ja, sollte man beachten. Ich frage eigentlich deswegen, weil Leonie Köster sich gestern verletzt hat, relativ zeitnah.
Elfte Minute.
Mhm. Ich habe das genutzt und habe mir gedacht, ich gehe gleich mal auf Toilette und hole mir so eine Stadionwurst und habe dabei dann das Kacktor überhaupt verpasst. Aber ich habe es mir heute nochmal angeguckt. Das war ja Slapstick. Meine Frau hat mitgeguckt und hat gesagt, sowas darf man ja eigentlich nicht erwähnen. Sowas passiert nur bei den Frauen. Glaube ich nicht, dass es nur bei den Frauen passiert. Aber es ist Tatsache ein Abstimmungsfehler, der im professionellen Fußball eigentlich nicht mehr passieren sollte, oder? Also wir kommen gleich zu einer Szene, wo das dann bei uns auch nicht viel anders war. Aber das war, was hat die Torwartin und die Abwehrspielerin da gedacht?
Also tatsächlich habe ich auch mit einer Freundin geguckt und die hat auch gleich gesagt, das ist gerade keine Werbung für den Frauenfußball.
Genau das.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das passiert, also vielleicht auch in dem Kontext, dass die vor der Kulisse gespielt haben, in dem Stadion, dass es ja in den ersten Minuten war. Und ich finde, gerade als Team, also was natürlich schon gelernt hat, vor Zuschauern zu spielen, aber vor so einer Kulisse zu spielen, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann, also dass man auch die ersten Minuten aufgeregt ist.
Aber waren unsere Spielerinnen auch? Also hat man richtig gemerkt, dass sie nervös waren, fand ich. Das 1-0 hat viel gelöst dabei. Aber wir erzählen es mal kurz, ne? Lisa Heisler hat sozusagen den Ball ausgenutzt, den die Torfrau und die Abwehrspielerin da einfach durchgelassen haben, nehmen du ihn, ich habe ihn sicher. So kann man sich das vorstellen. Und Lisa war mehr oder weniger überrascht und hat auch einen Moment gezögert, was war das jetzt hier? Hat dann aber schnell erkannt, dass er ganz frei vor dem Tor steht und einfach einschießen kann und hat es auch genau so gemacht.
Aber genau die gleiche Situation gab es beim Männerfußball Bochum gegen Dortmund.
Ja.
Ähnlich.
Nee, also, da bin ich ja fest der Meinung, das habe ich auch gesagt gestern, dass Niklas Süle bei Sportwetten arbeitet. Also das war ja Traumpass eigentlich, ist egal. Thema. Genau, wir reden ja nicht über die Männer. Genau. In der 37. Minute hat nämlich Anastasia Morito auch mal so gedacht, ach, weißt du was, ich spiele einfach zurück zu meiner Mitspielerin da in dem anderen Trikot.
Ja.
Und da war ziemlich heikel Chaos dann, aber ja.
Man muss auch sagen, also Union hatte da tatsächlich wirklich Glück, dass sie, glaube ich, genauso überrascht war als Offensivspielerin, den Ball da so vorgelegt zu bekommen. Und ich finde, Lisa Heisler hat ja noch aus dem Winkel getroffen, den finde ich schon sehr schwierig, den Winkel.
Ja, das war gut.
Das Tor, also hat sie gut verwandelt und die Nürnbergerin im Gegensatz war, glaube ich, sehr überrascht und hat es dann in dem Moment glücklicherweise für uns nicht ausgenutzt. Ja,
sie hat Kara angeschossen quasi. Und hat dann auch nicht nochmal nachgezogen. Also man hätte ja vielleicht nochmal hinterherlaufen können. Aber man muss dazu sagen, Union hatte noch eine zweite Spielerin daneben. Also es war nicht ganz so einfach und war nicht ganz so, konnte man nicht ganz so brutal ausnutzen. Aber es war meines Erachtens wirklich der einzige Fehler in dem gesamten Spiel, was die Verteidigung von Union gegen eins der besten Offensivteams der Liga zugelassen hat. Also mehr war nicht. Also wir haben alles abgelaufen, was irgendwie auf uns kam. Na klar, gab es mal einen Schuss aufs Tor, aber nie aus einer gefährlichen Position. Also ich sag mal, der XG-Wert war da wahrscheinlich schon erreicht von Nürnberg,
ja,
wenn es den geben würde bei den Frauen.
Und ich würde sogar sagen, in dem Moment auch ein großes Lob an die Ladies, weil eigentlich wie gegen, also das hat mich an das Spiel von, also gegen das Pokalspiel gegen Frankfurt erinnert, dass sie, also oder beziehungsweise auch ein großes Lob an die Trainerinnen in dem Moment, dass sie wirklich taktisch sehr, sehr gut da gearbeitet haben und gestanden haben und das wirklich sehr gut, also alles verhindert haben, was zu verhindern ging.
Du als aktive, ehemalige, vielleicht immer noch aktive Spielerin, hat die Kulisse wirklich so einen Einfluss drauf, dass man sagen kann, okay, du kommst in ein Stadion rein, hast da 5.000, 6.000 und hat das so einen Einfluss drauf, dass man sich solche Slapstick-Einlagen vorstellen kann?
Ja.
Echt?
Ja. Also ich kann in dem Moment erzählen, dass ich ein Spiel hatte im Olympiastadion. Das war ein Vorspiel von der U16-Nationalmannschaft, wo tatsächlich die Fans, die schon drin waren, sich halt ja gar nicht für das, was auf dem Platz passiert, interessiert haben, sondern da ging es darum, dass die wahrscheinlich Essen bekommen, dass sie Trinken bekommen, dass sie ihre Plätze finden. Also die sind da angekommen. Und wir hatten da so eine halbe Stunde auf zwei Feldern, also auf Kleinfeld, so eine Showeinlage. Meine Freundin hat sich auch tatsächlich direkt, als sie aus dem Stadion raus war, einmal auf der Tartanbahn schon hingepackt. Aus Nervosität und ja, das war für mich auch ein ganz anderes Spiel. Also ich würde nicht mal sagen, dass uns großartig zugeguckt worden ist oder zugejubelt worden ist, aber wir wussten halt, der ganze Unterring füllt sich da langsam. Man spielt da ungefähr vor 10, dann am Ende vor 30.000 Menschen. Ja, war für mich eine komplett andere Welt.
Ich glaube auch, dass das natürlich schon mal ein Erfolg ist, dass unsere Frauen das schon in der vorigen Saison, also haben sie auch gesagt, wo sie noch in der Regionalliga gespielt haben, dass die Alte Försterei nicht ihr Stadion ist damals und dass es ein völlig ungewohntes Pflaster ist und die Abläufe andere sind und vor allen Dingen, du hast einen anderen Fokus, weil die Leute dir viel mehr zugucken, also sind einfach mehr drin im Stadion und ich glaube, inzwischen haben sie sich daran gewöhnt und vor 5.000 Zuschauern zu spielen und ich glaube, oder ich weiß, Urs Fischer hat es mal gesagt, in seiner Anfangszeit, als er bei Union gewesen ist, er war als Trainer mal gewohnt, dass er reinrufen kann ins Spiel. Und das ist in der Alten Försterei ja fast nicht möglich, weil wir fast reinen Stehplatzstadion haben und dadurch von allen Rängen und von allen Seiten eigentlich reingerufen wird oder Sprechchöre oder Gesänge stattfinden. Und deswegen ist es für Trainer auch schwierig, sich darauf einzustellen, und in der Frauen-Bundesliga wahrscheinlich noch viel mehr, weil die das nun gar nicht gewohnt sind. Und insofern haben wir da einen absoluten Vorteil.
Ja.
Wollen wir noch mehr über die erste Halbzeit sagen? Weil so richtig viel fand nicht statt,
Nö, also nach dem Tor von Lisa Heisler war es ja dann flachte es etwas ab. Ja, und dann war und die Halbzeit.
Und wir haben dann so ein bisschen erwartet, dass Alin Pöse mal so ein bisschen reinredet und den Spielerinnen sagt, du, wir sind hier aber gut drin und wir machen jetzt mal ein bisschen, wir stellen mal ein bisschen um und versuchen jetzt mal so Nürnberg auch zu zeigen, wo wir stehen. Und ich fand, haben sie in der zweiten Halbzeit haben sie den Jakin Raum gegeben zum Atmen.
Ja.
Also die Pausenansprache muss gut gewesen sein. Meine Inga, du hattest ja mit Aileen mal ein längeres Gespräch. Ist sie so eine Motivationstrainerin, die sowas in der Halbzeit anspricht und sagt hier?
Da musst du Marti fragen, die weißt du doch noch viel besser.
Ach, das stimmt. Ich habe sie ja als Spielerin erlebt und nicht als Trainerin. Ne? Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Oh Gott, also kann ich jetzt tatsächlich gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich würde aber sagen, dass Aileen sehr, sehr schnell antizipieren kann, was auf dem Platz schiefläuft oder beziehungsweise was verbessert werden kann. Mhm. Und dass sie da sehr gezielt wahrscheinlich auch den Spielerinnen sagen kann, also sozusagen, was sie was sie halt an einer Sache verbessern können oder was sie besser machen können. Das hat man schon gesehen, weil ich hätte gesagt, die erste Halbzeit, dass ich das halt also aufgrund des Slapsticks auch einfach eine glückliche Führung fand.
Ja.
Und dass es hätte mit einem anderen Engagement von Nürnberg natürlich auch in der zweiten Halbzeit komplett anders ausgehen hätte können. Genau, und ich glaube, da hat sie sowohl gut motiviert als auch schnell reagiert, was halt natürlich dann wieder die taktischen Anforderungen anging.
Ja, fand ich auch. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Inge.
Nee, es war interessant. Ich habe dir gerade gern zugehört von dem, was du erzählt hast. Ja, habe ich ähnlich wahrgenommen. Und ich fand, das war dann auch eine totale, was für eine Veränderung dann zur zweiten Halbzeit. Ne? Es hat richtig dann noch mehr Bock irgendwie gemacht, so zuzuschauen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es nicht nur auf dem Platz so ein bisschen dynamischer herging, sondern auch bei, so auf der Tribüne, also auf der, genau, bei, da wo wir standen.
Wir hatten uns kurz unterhalten, da hieß es, irgendwie fehlt das Feuer so richtig. Irgendwie,
voll.
Ja.
Haben sich auch, in der ersten Halbzeit haben sich noch viele unterhalten, haben so ein bisschen miteinander gequatscht, haben es nur ein bisschen ruhig angehen lassen, hatte ich so das Gefühl. In der zweiten Halbzeit war ein Sprechgesang nach dem, Sprechchor nach dem anderen, Gesänge.
Immer weiter reden.
Die Namen der Spielerinnen wurden geschrien und so weiter. Das war irgendwie eine richtige, eine richtig, richtig coole Atmosphäre, so fand ich. Und dann kam ja auch noch Sarah Abou-Sabah.
Genau. Aber vorher kam Naika Reisner und hat, meines Erachtens, hat sie, kann sie sich immer schlecht vom Ball trennen. Aber in dem Moment hat sie sich vom Ball getrennt und hat den der Nürnbergerin an die, ich sage nicht Hand, sie hat sie angeschossen. Und dass die Schiedsrichterin da Elfmeter gegeben hat, ist großes Glück für Union. In gewisser Form und zeigt einmal mehr, dass der Frauenfußball professioneller ist als die Schiedsrichterin. Also da muss der DFB schnell hinterher, weil sowas musst du eigentlich als Schiedsrichterin sehen, dass der Körper nicht verbreitert ist und dass es eigentlich nicht Elfmeter sein kann.
Du siehst ja, sie dreht sich ja auch noch weg.
Ja, genau.
Und hat den Ellbogen am Körper und okay. Bei AFTV war ja die Zusammenfassung und da hat der Kommentator auch gesagt, naja, eher glücklicher
Elfmeter. Ja, was natürlich schön war, war, dass Dina Oschmann mal gezeigt hat, wie man Elfmeter schießen kann. Während, jetzt weiß ich gar nicht, wer den zweiten geschossen hat.
Judith Steiner.
Ja, genau, Judith hat gezeigt, wie man es nicht macht. Die haben ja beide die gleiche Ecke genommen und beides Mal hat die Torfrau auch die gleiche Ecke genommen. Aber bei Dina kam da, hat man da keine Chance gehabt, den Ball abzuwehren.
Richtig,
die hat,
guter Schuss.
Ja. Aber zum zweiten Elfmeter kommen wir erst noch, dann hatten wir eine Ecke in der 61. Minute, wo Elina Marcou mit dem Kopf ziemlich gut den Ball ins Tor geköpft hat.
Bedrängt da, von zwei Abwehrspielern
so einer. Also, und die Ecke kam von Oschi. Und dann kommt es zu der Szene in der 63., wo Naika sozusagen komplett durchläuft, die Abwehrspielerin sie schon so ein bisschen schubst, aber sie immer noch läuft an der Torfrau vorbei und da wird sie am Fuß berührt. Das wird wahrscheinlich den Lauf wirklich behindert haben. Im Stadion selber habe ich gesagt, oh nee, das war auch kein Elfmeter. Aber in der Zusammenfassung hat man gesehen, dass die Tatsache berührt wird und dass sie damit am Laufen gehindert wurde. Und den Elfmeter gab es zu Recht, aber den haben wir dann auch nicht genutzt.
Ja, also im Fernsehen hat man es klar gesehen, dass es, habe ich auch gesagt, das ist ein Elfmeter. Also den kann man geben. Und
sah so Slapstick-mäßig aus im Stadion. Sie läuft an der Abwehrspielerin vorbei, schafft sie. Sie läuft an der Torwartfrau vorbei, schafft sie. Und dann sieht sie, oh, der Winkel wird jetzt aber doch sehr, sehr spitz. Und jetzt falle ich einfach hin und halte den Ball dabei fest. So sah es aus im Stadion.
Ja.
Dass sie getroffen wurde, hat man, also war ja auch nur eine kleine Berührung, aber da reicht eben aus, um zu fallen. Aber das hat man im Stadion so nicht mitbekommen. Deswegen habe ich gedacht, oh nee, ey, das kann doch nicht wahr sein.
Es sah ja eigentlich so aus, als ob sie erst auf dem Bein bleibt.
Genau.
Genau erst so. Dann fällt. Aber ja.
Aber schön, dass sie so eine Geschwindigkeit hat. Schön, dass sie so ballsicher ist eigentlich. Und ja.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns irgendwann mal, das ist eine ganze Weile her, darüber unterhalten haben, dass Naika eigentlich die bräuchte Spielpraxis war, nicht in der zweiten.
Ich war immer der Meinung, dass sie runterfällt, weil Union zu spielstark geworden ist. Aber sie hat aufgeholt, sie hat mächtig aufgeholt und wahrscheinlich wird sie immer besser werden durch das eben Zusammenspiel mit anderen Spielerinnen, logischerweise. Und wenn sie jetzt noch den richtigen Moment findet, wo sie den Ball abspielt, und da vielleicht auch eine Kollegin hat, die genauso schnell und genauso ballsicher mit ihr läuft, dann kann ich mir da durchaus vorstellen, dass in der ersten Liga das ein Sturmduo ist, was seinesgleichen sucht.
Irgendwer hat gestern gesagt, so der Frauen-Hollerbach.
Lag mir auch auf der Zunge.
Hab's mir nicht getraut zu sagen.
Die Hollerbach oder so.
Aber auch Benedikt hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder verbessert von seiner ganzen Art und Weise, wie er spielt. Insofern, ja, wenn es so stattfindet bei Benedikt, dann gerne. Also sie wird wahrscheinlich ein anderes Weltbild haben und sie wird wahrscheinlich auch andere Social-Media-Klicks haben als Benedikt, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich würde gerne noch hinzufügen, dass sie mir in dem Spiel auch sehr positiv aufgefallen ist.
Ja. Möchte einer das 4:0 erzählen in der 90.
Das war ja eher Marke Traumtor, oder?
Ja.
Tor des Monats?
Der Tor des
Monats. Nein, gibt's. Ja.
Also,
komm, es war schon nicht schlecht.
Das erste wird wahrscheinlich bei Arndt Zeigler im WDR gezeigt als Kaktor des Monats. Das kann sein. Aber das war ein sehr schönes Tor. Antonia Halberkamps ist gerade kurz vorher reingekommen und hat in ihrer typischen Manier den Ball da schön über alle rüber gestänzt ins lange Eck und war toll. Also hat mich zum Bewunderungsruf hingezogen, weil ich damit überhaupt gar nicht gerechnet habe.
Nee. Wir waren ja schon faktisch dabei zu sagen, okay, pfeif ab, Spiel ist gelaufen.
Ja, aber war auch kalt. War dann auch wirklich kalt.
Kalt. Ja. Und wir hatten aber eine ähnlich lange Nachspielzeit. Wurde die überhaupt angezeigt? Ich glaube nicht.
Nee, und das ist auch eine Sache, die mir gestern richtig aufgefallen ist im Stadion. Alle haben Uhren. Jeder hat wirklich heutzutage eine Uhr. Jeder hat ein Handy in der Hand. Jeder kann eigentlich die Zeit sehen. Und es gibt gar nicht mehr die Situation, wo man sagt, ist nicht schon 5 Minuten um oder weiß ich was. Du kannst die Uhr heutzutage eigentlich wirklich laufen lassen, finde ich. Mhm. Damit man auch weiß, so sind 5 Minuten, ich habe jetzt ungefähr einen Messpunkt, also sind jetzt noch 2 Minuten, ich habe noch die und die Zeit, oder es ist jetzt vorbei, jetzt entscheidet der Schiedsrichter jederzeit nach Gutdünken, ob er abpfeift oder nicht. Ich finde es wirklich verheerend, dass du als Stadionbesucher im Prinzip so warm, wie du angezogen bist, bin ich natürlich nicht an meine Uhr rangekommen, um zu gucken und mitzustoppen, und dann habe ich gedacht, oh, wie lange ist denn noch? Und es wurde auch, glaube ich, nicht angezeigt, das stimmt.
Mhm. Aus der Fernsehperspektive kann man aber noch hinzufügen, dass ja über den nicht gegebenen Elfmeter von Nürnberg, also da gab es ja auch nochmal eine Szene im Strafraum.
Da gab es eine Szene, ja?
Ja, wo eine Spielerin auch angeschossen worden ist, auch an den Arm angeschossen worden ist, und wo dann der Elfmeter auf der anderen Seite nicht gegeben worden ist.
Den habe ich nicht mitgekriegt.
Ist uns entgangen. Echt?
Ja. Und ich glaube, da gab es auch sehr viel Diskussionspotenzial noch. Also das hat man aus der Fernsehperspektive gesehen, dass und das ist mir diesmal in dem Moment auch ein bisschen aufgefallen, dass die Frauen, die eigentlich sonst nicht so viel diskutieren, aber da halt schon, ich weiß jetzt nicht, welche Spielerin von Nürnberg das war, aber die sich auch zu Recht beschwert hat, weil da muss man sagen, das hätte auch einer, also wenn man den, wenn man den auf der anderen Seite gibt, dann muss man auch eigentlich den.
Okay, also wie gesagt, ist mir völlig entgangen, aber schön, dass du das sagst. Sind wir wenigstens vollständig.
Man muss noch erwähnen, der Gästeblock war geöffnet und wir haben durchgezählt. Oder ihr habt durchgezählt. Hm. Wie viel waren es?
Ich bin auf 38 stehende und etwa 12 bis 13 sitzende Zuschauer gekommen, aber die waren vom Klubberer Berlin 2004. Also es waren vielleicht ein paar Mitgereiste, aber der Hauptteil waren wirklich Exiler sozusagen, die in Berlin wohnen und natürlich zu ihrem Spiel hingingen. Und mir wurde auch erzählt, dass sie in der Abseitsfalle vorher waren und zweite Liga geguckt haben, der Männer, warum auch immer, weiß ich nicht, aber das hat sie auch sehr interessiert. Ja, Spiel war ja um 15.30 Uhr, konnte man also. Interessant ist, dass der Gästeblock aufgemacht wurde, das habe ich nicht so richtig verstanden, weil du ja gleichzeitig dann noch ein Catering da machen musst und das ist ja eigentlich dann wieder teuer, deswegen wird ja eigentlich auch nicht die Waldzeit aufgemacht. Weil man sich das irgendwie sparen will, so ein bisschen, dieses Catering. Aber ja, ist immer schön, wenn auch die hatten eine Trommel bei und auch die haben versucht, irgendwo Stimmung zu machen, und es ist eigentlich immer positiv, wenn Gästefans da sind, finde ich.
Megafon war auch dabei.
Das habe ich nicht gehört.
Also es klang nach einem Megafon, aber bei uns habe ich keins gesehen und noch keins gehört. Also kam, glaube ich, von aus dem Gästeblock.
Aber du kannst, was sie auch mal wieder versuchen haben mit ihrer Trommel, haben sie immer wieder versucht, uns den Takt rauszunehmen. Ja. Und das kann man wirklich gut mit so einer Trommel. Das ist wirklich unschön gewesen. Aber
der Trommelkonflikt von Köpenick.
Aber wenn du das sagst, dann muss ich dir zurücknehmen. Ich fand ja, wie gesagt, unsere Defensive ganz hervorragend. Wie gesagt, fast, also nahezu nichts zugelassen. Wenn dann natürlich noch ein Elfmeter gegeben wäre, dann wäre der eigentlich Kind zu null gewesen, vielleicht. Weiß man nicht, wie Karaböse im Tor den Elfmeter vielleicht erhalten hätte. Aber wie empfandst du denn das? War das schon Bundesliga-reif?
Das Spiel.
Nee, die Defensive vor allen Dingen.
Die Defensive.
Also wir haben ja gegen Frankfurt, haben wir ja im Pokalspiel und gegen Frankfurt zweite Mannschaft haben wir ja gesehen, dass wir noch Potenzial nach oben hatten zu verteidigen. Also wir haben gegen Frankfurt im Pokalspiel gut verteidigt, aber am Ende hat sich die Klasse halt einfach durchgesetzt, weil das natürlich schwierig ist, 90 Minuten zu machen. Aber auch die Frankfurt zweite Mannschaft, um das mal kurz zu erklären, war ja die einzige Mannschaft, die uns bezwungen hat, sag mal, im Punktspielbetrieb. Und die haben uns auch richtig gezeigt, wie man auf den Füßen stehen kann und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass das gestern schon mal trainiert wurde, dass das nicht passiert.
Ja, also ich würde sagen, sowohl das Pokalspiel gegen Frankfurt als auch das Spiel jetzt war Bundesliga-reif. Und da können die auf jeden Fall mithalten, die Defensive. Und das haben die richtig gut umgesetzt und auch richtig gut gemacht. Man muss natürlich sagen, dass das trotzdem einfach eine Liga ist, wo es nochmal, also ich sag jetzt mal, nochmal schneller zugeht, wo nochmal andere Anforderungen halt auch gefordert sind. Man auch erstmal, also genauso ist es ja auch eigentlich in der zweiten Bundesliga, dass man halt erstmal, es gibt ja schon oft, dass die ersten Spiele dann, dass man erstmal ankommen muss in der neuen Liga. Das ist, also muss man auch sagen, es ist technisch eine ganz andere Welt als die Regionalliga und als auch, also wirklich als auch einige Regionalliga-Mannschaften, kann ich halt auch in dem Moment aus eigener Erfahrung dann noch sagen, dass das, also auch eine Berlin-Liga ist dann wieder was ganz anderes nochmal. Ich würde jetzt sagen, dass sie definitiv da eine Chance haben. Es natürlich aber auch so ist, dass man, wenn man jetzt diesen Durchmarsch machen sollte, also ich hätte gesagt mit den unteren, und es ist ja da gerade Turbine Potsdam und
Jena.
Auch Jena.
Aber auch die SGS Essen.
Ja, genau. Und
also es ist ja so ein bisschen zweigeteilt, diese erste Bundesliga.
Ja, und wenn ich mir die beiden, also ich habe auch Spiele von denen gesehen und dass Union da definitiv, würde ich sogar sagen, besser gerade agiert und besser ist. Natürlich kann ich es jetzt natürlich nicht sagen, wie der direkte Vergleich wäre, weil sie hat ja noch keine Spiele gegeneinander gemacht haben. Die Mannschaft, also da ist ja auch, also bei der Union, bei dem jetzigen Union-Team, ist ja auch einfach viel Erfahrung mit dabei, also Erst- und Zweitliga-Erfahrung mit dabei. Und ich muss auch sagen, dass ich da wenig Bedenken habe, dass die da nicht auch, wenn sie dann aufsteigen, da den einen oder anderen Punkt holen. Das ist natürlich trotzdem nicht, also ne, muss man halt gucken, wie der Saisonverlauf jetzt überhaupt wird. Aber dass sie da schon mithalten können.
Wie seht ihr beide die Neuverpflichtung, die jetzt getätigt wurde im Winter? Bin überfahren ein bisschen?
Nee, gar nicht. Glaube, dass vor allem die Nele Bauereisen von Nürnberg, vom Spitzenreiter, ziemlich clever war und auch ziemlich cool, dass es gelungen ist. Ich hatte ja mit Jennifer Zietz, also die Kaderplanung größtenteils gemacht hat, gesprochen und sie hatte auch erzählt, dass eigentlich Union sie schon im Sommer holen wollte, da aber Nürnberg sie noch nicht hat gehen lassen und jetzt sozusagen, wie sie gesagt hat, die Feiertagsatmosphäre über Weihnachten genutzt wurde für Union und da konnten sie die jetzt holen. Ich glaube, das war ziemlich, ziemlich gut. Und ganz spannend finde ich, dass jetzt zwei Finninnen gekommen sind. Für die ist es ja auch ein ziemlicher Sprung, denke ich mal, aus Finnland, wo ja Fußball jetzt nicht besonders populär ist. Aus Espoo, glaube ich, kommen die in der Nähe von Helsinki. Jetzt zu einem Verein zu gehen, wo sie von ihrem Sport leben können, wo sie sich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren können, ist, glaube ich, für die einfach eine super coole Chance, jetzt hier in Deutschland zu spielen. Naja, und dann hat Leonie Köster, die sich halt leider gestern verletzt hat, wo ich mich auch frage, wie schlimm das jetzt ist, sah schon ziemlich übel aus. Aber von Basel, ich meine, ist an sich natürlich auch eine tolle Erfahrung, also sie hat viel Erfahrung mitzubringen, ne, von einem Schweizer Erstligisten.
Ja, also genau, also zu Leonie hatte ich auch gesagt, dass die schon ein richtig starker Transfer ist und man muss auch dazu sagen, traditionell ist es ja so, dass eigentlich in der Winterpause bei den Frauen nicht große Transfer-Cups gemacht werden. Ich war eigentlich erstaunt, weil bei den Männern so gar nichts kam und bei den Frauen ein Transfer nach dem nächsten vorgestellt worden ist.
Ja, wir hatten so ein bisschen spekuliert, dass Union sich schon darauf fokussiert zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aufsteigen, ist doch relativ groß, ohne dass wir jetzt schon rausposaunen, aber wir werden jetzt einfach positionell uns schon da verstärken, wo wir noch Lücken haben und werden uns sozusagen in diesem halben Jahr einspielen. So nahmen wir an, so war unsere Spekulation beide, sodass die Transfers eigentlich wirklich in unseren Augen dann auch Sinn gemacht haben, aber wir sind ja nur die Amateure, ihr seid ja die Profis.
Ja. Mit den Zukunftsplänen ist es natürlich sehr, sehr clever, dass man das gemacht hat. Genau, und ich bin bei den Finninnen, ich kenne sonst eigentlich nur, dass die schwedischen Mannschaften, also Malmö, halt ja richtig gut aufgestellt sind und da ja auch eine gute Liga ist. Ich kann jetzt von der finnischen Liga nichts sagen, deswegen muss man die, glaube ich, beide einfach spielen sehen, um deren Potenzial auch zu sehen. Aber ich finde das, dass sie sich richtig gut verstärkt haben und da halt auch nochmal im Team, glaube ich, ein Konkurrenzkampf jetzt da ist. Also das heißt auch nochmal für alle Spielerinnen, die bisher noch nicht so, bisher ihren Stammplatz vielleicht sicher hatten, dass da das ein oder andere sozusagen auch mal vielleicht, die ein oder andere auch mal da nochmal angeheizt werden kann, noch mehr zu tun und noch mehr zu geben, um dann natürlich auch, weil ich kenne jetzt die Vertragssituation nicht, aber natürlich dann auch in der ersten Bundesliga weiterhin Verträge, also sozusagen den Vertrag zu bekommen oder halt auch in der zweiten Bundesliga eine Verlängerung anzustreben. Bin ich sehr gespannt, die zu sehen, weil die Finninnen haben jetzt noch keinen Einsatz.
Nee, die haben noch keinen Einsatz bekommen. Aber ich finde auch, es sagt ja viel auch über Union aus, dass sie überhaupt diese ganzen Spielerinnen Interesse haben, da hinzukommen. Ne? Also, dass eine Leonie Köster oder auch eine Lene Bauereisen direkt sagen, sie wollen da hinkommen, dass sie sich dass die professionellen Bedingungen vor Ort sie überzeugt haben, ist ja auch schon mal ein Statement. Und ich glaube, dass sie auch selber damit planen, in die erste Liga aufzusteigen, ist auch kein Geheimnis mehr. Ne? Also, sie haben auch mittlerweile ja Bundesliga-Etat bei den Frauen und es ist ja. Sagt ja viel aus.
Und du wolltest ja sowieso noch was sagen über die Zuschauer.
Ja, letzte Woche wurde ja bekannt, dass Union mittlerweile den höchsten Zuschauerschnitt nicht nur von der zweiten Liga, was ja wenig überraschen dürfte, sondern auch von der ersten, also inklusive der ersten Liga, hat mehr als Wolfsburg, als Bayern im Schnitt. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Ich bin gespannt, wie dann in der nächsten Saison nochmal vielleicht der Zuschauerschnitt ansteigt. Aber ja, also im Schnitt kommen 5.200 jetzt.
Und, und du musst die Karten bezahlen. Also es ist ja nicht so, dass du einfach reingelassen wirst, wenn du da bist, sondern es ist Tatsache, dass du dafür auch einen Wert entgegenbringst. Also dadurch ist es natürlich schon, sag mal, auch ein Statement. Also ja. Das 4-0 gegen den Tabellenführer war ein Statement und der Zuschauerschnitt auch.
Hat Jennifer Zietz auch gesagt, sie würden keine Spiele der Frauen kostenlos anbieten, keine freien Tickets oder so rausgeben, weil es einfach
Wertschätzung.
Genau, Wertschätzung ist und einfach was aussagt, wie stehen die Frauen bei dem Verein da, nämlich genauso wie die Männer und nicht als nette Obendrauf-Veranstaltung sozusagen.
Genau. Ja, ist auch, glaube ich, wichtig.
Ja.
Ja, weil du auch, wenn du dir ein Ticket kaufst, machst du dir bewusst. Also natürlich würde zum Beispiel so sein, dass du das Frankfurt-Ticket, am 9.3. mein Ticket gegen
An der Nacht.
Ja. Ja, dass ich das nicht einlösen werde. Das ist dann sozusagen verschenktes Geld. Ich habe ja eine Dauerkarte, weil der DFB irgendwie gar nicht hinterherkommt und immer wieder Doppelansetzungen macht. Das hatten wir schon vorige Woche mit dem HSV-Spiel und die Männer zeitgleich oder fast zeitgleich in Hoffenheim. Und wie gesagt, am 9.3. ist es auch noch so, dass die Frauen zu Hause um 14 Uhr spielen in der Alten Försterei und die Männer um 15.30 Uhr in Frankfurt. Und ja, ich habe eigentlich vor, nach Frankfurt zu fahren, ja, und dann geht es natürlich überhaupt gar nicht. Also das schafft man ja nicht mal gebeamt.
Nee.
Und da muss der DFB, also ich habe vorhin von euch beiden im Vorgespräch irgendwie erfahren, dass, oder du hast das erzählt, ne, dass die DFL erst ihre Daten rauslegt und dann der DFB sozusagen die Frauen ansetzt. Nun spielen die Frauen Sonnabend und Sonntag, wie wir jetzt mitgekriegt haben. Also vorige Woche war ja, wo ihr hingefahren seid, eigentlich auch für Sonntag geplant und da hat man es plötzlich vorgezogen. Und damit war eure Stornierung des Zuges auch nicht mehr möglich, ne? Irgendwie habt ihr da.
Ich war nicht dabei, bezahlt. Aber viele aus dem Fanclub waren
ja,
dabei.
Ja.
Ich habe mir das, wie es der typische Unioner macht, wenn er nicht mitfahren kann, Laptop die Herren und auf dem Handy die Frauen und das parallel. anders ging es ja nicht. Und das ist eigentlich kein haltbarer Zustand.
Nee. Und da muss der DFB wirklich auch professioneller werden. Also wenn er möchte, dass Frauen nicht das Nischenprogramm ist, dann muss er dafür auch die Grundvoraussetzung schaffen. Und am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir das wie früher hätten, Sonnabend 15.30 Uhr spielt die erste Liga und alle anderen Mannschaften spielen Sonntag. Ja, und dann gehört am Sonnabend beim Papi mir, oder wie man so früher gesagt hat im Westen, wo man den Sonnabend frei haben wollte, dann gibt es keine Prioritäten, die man da irgendwie setzen muss, sondern dann kann man eben zwei Spiele am Wochenende besuchen, wenn man möchte und kommt nicht in Interessenkonflikte.
Aber glaubst du, traust du dem DFB sowas zu?
Nein.
Ich halte den DFB für so verkrusteten alten Männerverein. Nein. Fängt ja schon an, oben bei der Nationalmannschaft, wenn die Prämien aushandeln, was die Männer bekommen und was die Frauen bekommen.
Nee, das würde ich nun wieder nicht so sehen. Ich finde schon, dass da Sachen passiert sind, aber auch in der Abstufung, was verdienen die Männer bei Bayern München und bei Borussia Dortmund im Gegensatz zu Bochum, Heidenheim, Union und weiß ich wo, da gibt es auch Abstufungen und insofern kannst du nicht immer alles miteinander vergleichen. Das ist eben einfach so, dass Einschaltquoten auch im Fußball irgendwo ihren Wert haben. Du kannst nichts gegen machen. Also wenn eben...
Ich meine, wir hatten Frauennationalspieler, waren die Einschaltquoten der Frauen höher als die der Männer.
Wenn es so ist, dann muss das auch belohnt werden.
Nicht kontinuierlich, aber es gab diese Ausreißer, wo Deutschland gegen England gespielt hat. Da haben so viele Leute geguckt, so viele schalten nie die Männernationalmannschaft ein.
Ich glaube aber tatsächlich, dass die Spielansetzungen, also es gibt ja auch dieses undankbare Montagsspiel in der ersten Bundesliga.
Ja, ja.
Und die Spielansetzung, also dieses, die, also dass es auseinandergezerrt worden ist, ist ja, glaube ich, weil man halt diverse Spiele besser vermarkten möchte und da eine größere Aufmerksamkeit dann schaffen möchte. Und also ich kenne das noch so, zweite Bundesliga oder auch in meiner Liga, wo ich spiele, das Spiel ist immer am Sonntag und also alles, was in den höheren Ligen ist, ist Sonntag 14 Uhr, die Anschlusszeit gewesen. Und alles, was sozusagen in den unteren Ligen ist, war eigentlich immer davor.
Mhm.
Also das halt Sonntag war Frauenspieltag, also da haben alle Frauenmannschaften gespielt und ich glaube, dass es jetzt damit zu tun hat, dass natürlich auch das ein oder andere Spiel dann halt präsenter sein sollte und dass es dann auf den Samstag rückt, aber natürlich auch dann wieder in Konkurrenz mit dem Männerfußball steht.
Aber wie gesagt, bei den Prämien ist es wirklich eiskalt Kapitalismus und da wird der Marktwert, also eine Taylor Swift kriegt auch mehr Geld, als wenn ich da singen würde.
Ja? Man muss ja auch, man kann sich ja vielleicht auch fragen, ich höre immer wieder, die Frauen sollten so viel bekommen wie die Männer, man kann sich vielleicht auch einfach mal andersrum fragen, sind diese Summen bei den Prämien, bei den Gehältern angemessen oder geht es nicht eher darum, von seinem Sport leben zu können, was zurückzulegen für die Zeit danach, aber ne,
das ist wichtig, ja. dass du sozusagen auch eine Zeit überbrücken kannst, wenn du verletzt bist,
genau.
Beispielsweise, dass du natürlich dafür ausgeglichen wirst, dass du deinen Körper zerschundest, das macht es einfach, also du wirst das wahrscheinlich bestätigen können, dein Körper wird nicht mehr so aussehen, wie er, das ist einfach so,
ja.
Bleiben Narben und Dellen wahrscheinlich zurück von den Teppen.
Ja, um das also in dem Moment zu ergänzen, also das ist ja auch in der ersten Liga, Almut Schuld, die kämpft ja dafür mit der Spielerinnenvereinigung, mit der neuen, dass einfach, und es geht jetzt nicht nur für einen Frauenfußball, sondern für alle Randsportarten, dass einfach der, also den Sport, den sie da machen, dass der, also dass sie den beruflich machen können, dass sie in dem Moment das Studium höchstens nebenbei machen müssen, genau, und nicht hauptberuflich machen müssen, genau, oder die Ausbildung, ihren Job etc. Und es geht ja darum, ich glaube, keiner von den Frauen, also natürlich würden die zu den Männergehaltern nicht Nein sagen, dazu sagt niemand
natürlich
Nein.
Natürlich nicht, aber.
Doch, gibt auch welche, die schon Nein gesagt haben, tatsächlich.
Ja, okay. aber ich, in dem Moment aus meiner Erfahrung, die, also die wollen von dem Fußball, also oder von dem, die wollen davon leben können, die wollen sich auf diesen Fußball konzentrieren können oder auf ihre Sportart, also es ist ja auch beim Volleyball, beim Kanu, das Leichtathletik, genau das gleiche Thema, die wollen halt sich darauf konzentrieren zu können, da diese Auswärtsfahrten zu machen, die Reisen zu machen, das ist alles anstrengend, und sich dann halt auf Olympia oder auf die nächste WM, EM, die Meisterschaft fokussieren.
Genau, weil sonst kommen wir nämlich ganz schnell in den Thema rein, wo beispielsweise, sag ich mal, Leute, die mit dem Bob irgendwelche Sachen runterfahren, die werden mit bei Weitem nicht so gut bezahlt und die werden von der Polizei oder von der Armee freigestellt für ihren Sport. Das ist das höchste der Gefühle, aber sie stecken unheimlich viel drin. Obwohl das natürlich auch wieder ein sehr elitärer Sport ist, weil nicht alle Länder dieser Welt können sich zum Beispiel so einen Bob leisten. Es sind wirklich nur 4 bis 16 Nationen, die da überhaupt mitfahren können. Und insofern, in meinen Augen ist Wintersport rassistisch, aber ist ein anderes Thema, weil er die Hälfte der Welt ausgrenzt. Macht er einfach. Aber das ist, wie gesagt, kein Thema für einen Podcast hier. Das müsste man globaler sehen. Aber wie gesagt, auch da gibt es ja Gehälter, die sind ja unterschiedlich. Also Schwimmer verdienen auch deutlich weniger. Sicherlich kann auch jeder, also man sagt ja immer, der technische Know-how für jede Sportart, deswegen ist ja Fußball so beliebt, weil es so einfach ist. Aber schwimmen kann eigentlich auch jeder. Also das ist auch einfach, du brauchst bloß so Wasser, beim Fußball brauchst du eine Wiese. Aber trotzdem sind die Gehälter einfach anders. Und deswegen, Ralf, deswegen bin ich nur so vehement dagegen zu sagen, die Männer müssen oder die Frauen müssen genauso viel verdienen wie die Männer. Nee, die Frauen müssen genauso davon leben können.
Es geht um eine faire Bezahlung.
Genau, das bin ich ganz klar. Aber dass du jetzt sagst, oh, Thomas Müller kriegt 25 Millionen im Jahr, das muss jetzt Poppy auch verdienen, das bringt der Markt. Das ist dann der Marktwert. Wenn sie das wert ist, wenn sie das einspielt, wenn die Zuschauer wie verrückt da kommen und die Einschaltquoten dementsprechend sind, dann wird sie das auch verdienen. Dann werden sich Leute um sie reißen und dann wird der Marktwert für sie sein, dass man sagt, na, die spielt lieber bei uns, dann haben wir volle Hütte und das Fernsehen rennt uns die Bude ein. Dann erhöht sich automatisch der Marktwert der Spielerin.
Aber um das Fernsehthema vielleicht noch kurz einmal abzuschließen, also ich glaube, worauf man sich schon einigen kann, ist, dass DFB und DFL besser miteinander kommunizieren, ja, müssten. Und es kann nicht sein, dass so wie gestern ein Spitzenspiel in der ersten Liga der Frauen, Eintracht gegen Wolfsburg, parallel zum Männerspiel der Eintracht stattfindet. Das geht nicht.
Gegen Kiel, genau.
Ja, genau.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, unsere Frauen spielen jetzt am Mittwoch gegen Viktoria. Einfach mal so, weil wir das können. Ja. Nee, wir haben auch viele Nationalspielerinnen und man will mal so ein bisschen gucken, dass man die lange nicht oder die nicht so oft spielen, dass man die auch wieder in Spielpraxis kriegt. Und dann geht's weiter. Im März haben wir noch 5 Spiele gegen Weinberg auswärts, gegen Andermacht zu Hause, gegen Bayern auswärts, dann in Altenförsterei auf Sand, habe ich vorhin gesagt, gegen Sand. Und dann Frankfurt auswärts. Und dann kommt schon der April und wir haben ja jetzt 8 Punkte Vorsprung und quasi 3 Spiele. Können wir dann am 13.04. gegen Ingolstadt vielleicht schon den Aufstieg festmachen? Dann sind es noch 5 Spiele, die dann sozusagen draußen sind. Und an diesem 21. Spieltag spielt der HSV gegen die Eintracht und Bochum gegen Gladbach. Also die nehmen sich auch Punkte weg irgendwo. Könnte das schon so sein? Was denkt ihr?
Realistisch.
Weil, auf jeden Fall. Weil ich sag mal, die Spiele, also Bayern hat ja natürlich immer einen Klang, aber Bayern ist ja fast Tabellenletzter. Also das kann man auch in München gewinnen. Ja, irgendwo. Sand zu Hause, Andermacht zu Hause, Weinberg auswärts. Ich will sie nicht unterschätzen, aber möglich sind die alle zu besiegen. Also ja, wir sind deutlich und ich glaube nur Frankfurt auswärts gegen die zweite Mannschaft wird ein Kracher und danach ist es ja dann schon soweit.
Also in der Verfassung, in der sie sich gerade befinden, also wenn sie diesen, also wenn sie das mitnehmen in die Spiele und das da nicht irgendwo, ich sag jetzt mal, wirklich ein, ich sag jetzt mal, ein bisschen ein Spiel kommt, wo sie vielleicht mal dann doch einen Knick haben und wenn sie die diesen, also diese Atmosphäre und dieses, also diesen, diese Spielfreude, diesen Kampf und diese Konzentriertheit mitnehmen, dann würde ich sagen, kann man da schon vorzeitig sich sehr freuen. Es kommt natürlich darauf an, ob vielleicht auch, also kann ja immer mal passieren, dass ein Spiel mit dabei ist und ob man danach sozusagen das dann halt wieder.
Naja, die Liga, also Bochum spielt zum Beispiel am 18. Spieltag gegen den HSV.
Ja.
Da wird es auch nicht für beide 3 Punkte geben. Das ist einfach so im Dings. Und Nürnberg spielt am 19. Spieltag auch in Bochum. Auch die werden sich irgendwo Punkte wegnehmen. Also ich sag mal, ich habe die Planung für mich so gemacht. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, ob ihr da mitgehen würdet. Ich glaube, dass das natürlich, es wird überraschende Niederlagen geben, wo die auch richtig wehtun vielleicht. Also hab ich vorige Saison auch gedacht, ich habe ja keine.
Nee, aber, ich würde gerade sagen, ja. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das noch kommt.
Ja, aber.
Ich würde ihnen halt sehr wünschen, dass sie das in der Alten Försterei feiern können und nicht auswärts. Das wär, ja, das wär. Weil wenn ich mich erinnere, letzte Saison, als sie gegen, jetzt muss ich den Namen wieder zusammenbekommen, Hennstedt-Ulzburg so stark gespielt haben, das war ja für die einfach ein Riesenfest. Ne? Würde man ihnen wünschen, dass sie das zu Hause machen können.
Aber weil wir schon bei der Zukunft sind, ihr beide seid Fachfrauen. Du über die Berichterstattung, du spielst aktiv. Ihr seht jetzt nicht, was ich mache, aber ich zeige auf Martin und auf Inga. Kann man in Berlin von einem Berliner Weg sprechen? Wir haben in Berlin ja verschiedene Ansatzweisen, wie man im Frauenfußball
angeht. Oh, das ist ganz schön viel, was du da von uns forderst.
Ja. Oh ja, das ist das andere Thema, das kommt wahrscheinlich später. Aber der Berliner Weg heißt ja, wir haben in Berlin 3 verschiedene Varianten, wie man Frauenfußball angehen kann. Viktoria macht es über Investoren und Investorinnen. Hertha kauft sich eine Frauenmannschaft. Union geht den steilen Weg von ganz hinten bis nach oben. Und
na, würde ich so viel Unterschied zu Viktoria nicht sehen.
Warte mal, und die sind 3 verschiedene Herangehensweisen. Dennoch, man setzt jahrelang auf sein eigenes Team. Man nutzt Investoren und gliedert eine Mannschaft aus und versucht über Geld die Sache zu regeln. Oder man kauft sich ein Frauenteam von Hertha Zehlendorf, glaube ich, oder so ähnlich. Was sagt ihr? Ist das so ein typischer Berliner Weg? Oder wie sieht der typische Weg in Berlin aus, um Frauenfußball attraktiv zu machen?
Ja, ich würde beginnen, also tatsächlich, also ich würde es dann den Köpenicker Weg nennen. Also es gab ja schon, also das, was Hertha gemacht hat, hat Hertha ja schon mal gemacht mit Lübars, das muss man ganz klar sagen.
Und,
das
ist und auch mit Turbine.
Auch mit Turbine, mit Lübars war es aber, glaube ich, für die Lübarserin der schmerzhafteste Weg. Also um das kurz einen Abstecher zu machen, die Lübarserin, Hertanerin, waren ja damals kurz vor dem Aufstieg. Also sie hätten ja in die erste Bundesliga aufsteigen können. Sie hatten ja die Meisterschaft gewonnen in der zweiten Bundesliga und dann sind die Sponsoren abgesprungen, einschließlich Hertha damals. Also weil ein Hauptsponsor.
Hertha war Sponsor bei Lübars?
Hertha hat sich bei Lübars eingekauft und hat, okay. Also Lübars hat unter im Hertha-Trikot mit Lübars drauf gespielt. Da gab es dann halt auch Sponsoren dazu, die waren richtig gut. Also muss auch sagen, waren damals besser als Union, deutlich besser als Union. Und hätten halt die Möglichkeit gehabt, in die erste Bundesliga aufzusteigen und dann ist da ein Hauptsponsor abgesprungen und mit den Hauptsponsoren sind natürlich andere Sponsoren auch abgesprungen und auch Hertha hat sich dann da zurückgezogen. Ja, ich würde auch eher sagen, dass es ein anderes Finanzierungsmodell ist, weil Union ist nicht aus der eigenen Kraft mit den Spielerinnen aufgestiegen. Also natürlich, es gibt Spielerinnen, die in der Jugend, die aus der Jugend kommen. Man muss aber ganz klar sagen, dass sowohl eine Dina als auch eine Katja als auch Lotti, die alle zwischendurch woanders waren und woanders gespielt haben und dann sozusagen jetzt wieder den Weg in die Profimannschaft gefunden haben. Und das war früher halt eher der Fall, dass halt also die Stammmannschaft schon sozusagen ein großer Teil aus der Jugend halt auch damals war. Und das ist nicht mehr so. Also Union hat sich professionalisiert und hat auch wirklich da finanzielle Mittel in die Hand genommen. Viktoria geht einen anderen Weg. Ich finde diesen Weg auch spannend tatsächlich mit kleinen Investoren und auch nachhaltig. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn ich den Hertha-Weg überhaupt nicht unterstütze, für den Berliner Fußball kann ich da zusammenfassen, es gibt drei Teams, was Konkurrenz mit reinbringt, was für die Mädels den Fußball, den Berliner Fußball total attraktiv macht, also auch innerhalb von Berlin zu wechseln. Gerade für die Jungen, die nachkommen, ist es ein super Ansporn, auch in Berlin zu bleiben und nicht Richtung NRW oder in den Süden zu gehen, weil aus der, also mir wurde halt immer gesagt, dass die Ligen in den, also da kannst du vielleicht nochmal was zu sagen, dass die Ligen, also damals in der zweiten Bundesliga, die Südliga und auch die Regionalligen in den, im Süden Deutschlands, dass die von der Qualität doch wirklich eine höhere Qualität haben.
War schon immer so und auch bei den Männern. Deswegen wird in der Regionalliga zum Beispiel gibt es eine Bayernliga und noch eine Südwestliga, also eigentlich von der territorialen Fläche eher ungerecht, aber die sind haben eben einfach mehr Vereine.
Ja.
Und dadurch ist der Unterbau besser.
Genau, genau. Und also ich würde sagen, dass gerade die Mädels oder die Spielerinnen enorm davon profitieren, dass es diese drei Typen gibt. Man muss natürlich sagen, dass Union gerade mit ihrem Finanzierungsmodell und mit ihrem Weg das glückliche Händchen hat und das funktioniert. Genau, bei Victoria, ich bin da nicht bei in dem Moment bei den Insights mit drin, aber die hatten ja auch jetzt die letzten Jahre eigentlich einen guten Eindruck gemacht, dass sie halt den Sprung hoch schaffen können in die zweite Bundesliga. Und da war vielleicht auch einfach dann in der Relegation immer ein bisschen auch das Pech mit dabei gegen Hamburg. Da zu spielen, was ein sehr, sehr starker Gegner damals war. Und aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass die dieses Jahr den Weg gehen können. Und bei Hertha glaube ich, das ist einfach noch, also das ist ein sehr, sehr junges Team, aber von der Qualität her, Inga, vielleicht kannst du da noch ergänzen, glaube ich, dass die, also wenn dieses Team sich eingespielt hat, hat es sehr, sehr viel Potenzial auch da.
Hertha musste einfach ein bisschen mehr noch reinbuttern, glaube ich, langfristig, damit es noch besser läuft. Aber ich weiß, dass für die Spielerinnen das halt eine Riesensache war, dass sie jetzt mit Hertha Logo auflaufen dürfen. Ich weiß von allen dreien Vereinen, von Victoria, Hertha und Union aus den letzten Jahren, dass die auch alle total happy übereinander sind. Also dass sie sich auch alle freuen, dass mittlerweile mehrere Vereine Geld und Ressourcen in die Hand nehmen, um das voranzutreiben. Das finde ich auch irgendwie schön, dass es da so eine gegenseitige Gönnung sozusagen gibt. Um so eine kleine Lanze für Victoria zu brechen, ich glaube, dass es halt einfach auch ziemlich cool für viele Mädels und Frauen ist, dass es ein Verein ist, der von Frauen geleitet wird, der von Investorinnen geleitet wird und vorangetrieben wird. Das ist einfach immer noch total selten, auch im Fußball der Frauen, dass Frauen in den Führungspositionen sitzen. Und bei Union.
Inga Grings, ne?
Wie bitte?
Inga Grings? Oder?
Nee, da ist vor allem die, wie heißt sie? Ganz oben. Da fällt mir gleich ein, glaube ich. Ich reiß gleich nach. Aber ist auf jeden Fall verteilt auf mehrere Schultern auch. Also ne?
Ist nicht nur eine.
Anja Mitter? Nee, wer ist. Irgendeine Fußballnationalspielerin also, ist da.
Tabea Kemme hat auch, also hat da auch investiert, glaube ich.
Investiert, ja, aber sie ist nicht in dem.
Nee, sie ist nicht in der. Sie ist nicht im Vorstand in dem Moment.
Und man darf nicht vergessen, wir Traditionalisten im Fußball sehen natürlich immer diese Investoren. So als Gift.
Das meinte ich
ja. Das ist aber im Frauenfußball ein anderes Medium, weil du ja nicht dein Produkt verkaufst. Also Victoria verkauft ja quasi nicht Victoria Brause.
Ja, stimmt.
Sondern während zum Beispiel bei Wolfsburg würde ich es vielleicht noch ein bisschen anders sehen, die Tatsache das als Prestigeobjekt unterstützen. Die haben jetzt auch Gott sei Dank endlich mal im DFB-Pokal verloren. Auch wenn es ausgerechnet Hoffenheim war, wo sie das gemacht haben, aber die haben ja seit 20 Jahren irgendwie gefühlt jedes DFB-Pokalspiel immer gewonnen und 11 Mal hintereinander eben den Titel geholt. Und insofern ist es auch mal schön, dass es ein anderer sein wird. Aber grundsätzlich ist diese Gefühl, da sind Investoren doch was anderes. Und in Frankfurt ist man den gleichen Weg gegangen. Man hat den ersten FFC Frankfurt ja im Prinzip in die Eintracht eingemeindet, um Synergien abzugeben und um die Finanzierung zu sichern. Und wo das eben nicht gemacht wird, und Turbine hat sich gegen Hertha gewehrt. Also die haben wirklich gesagt, ihr könnt uns gerne unterstützen, aber wir wollen von euch, wir wollen nicht Hertha BSC heißen. Mhm. Und damit ist im Prinzip der Abstieg von Turbine auch besiegelt irgendwo. Auch wenn es wehtut, ich glaube nicht, dass sie sich halten können. Das ist einfach in diesem, diese moderne Fußballmärchen, die Mannschaften, die, oder die Teams, die sich nicht finanziell so einrichten können, dass sie diesen Zwischenschritt, bis das dann so weit ist, dass sie selber trägt, wenn diese Finanzierungsmodelle nicht da sind, dann gehen die Mannschaften baden oder die Teams baden, weil das wird nichts. Das wird ein langer Weg sein.
Du brauchst eine Männermannschaft, die dich finanziert. Ich meine, es ist bei
Entweder
Union...
Entweder eine Männermannschaft, also oder jemanden, der sag mal, so eine Firma wie zum Beispiel, also Leverkusen fällt mir da auch ein, die ja ihre Frauen da auch unterstützen. Also die werden ja nicht aus dem Männerteam finanziert, sondern das macht die Bayer AG, genauso wie die VW sozusagen die Frauen pampert und sicherlich Dietmar Hopp irgendwo auch Hoffenheim und wahrscheinlich sogar die Dosen in Leipzig auch ihre Frauen da pampern. Also das wird nicht unbedingt das Männerteam sein, was das finanziert, sondern das sind einfach Interessen, die man hat. Man will sich damit ein positives Image kaufen.
Ja, kommt halt so ein bisschen drauf an. Ne? Ich meine, ich glaube, Turbine struggelt schon sehr damit, dass sie halt, du kommst ja kaum noch in der ersten Liga zurecht, wenn du ein Verein bist, der nur ein Frauenteam hat. Und bei Union zum Beispiel, ich frage mich auch, wo die Frauen jetzt wären, wenn die Männer nicht Champions League zum Beispiel gespielt hätten, wenn sie nicht aufgestiegen wären damals. Das ist halt, glaube ich, ein total zentraler Punkt, weil du vorhin den Köpenicker Weg angesprochen hast. Ne? Ralf hat den Köpenicker Weg angesprochen. Ich glaube, das gehört da auf jeden Fall mit rein. Also, das
für
kann man
für mich ist das auch ein Investorenmodell, weil du ja in dem Moment gibst du eine Vorschussfinanzierung, die sich vielleicht irgendwann trägt. Vielleicht passiert das.
Genau.
Deshalb ist es ja so wichtig, den, ich nehme jetzt Beispiel bei uns, bei Union, den Frauenfußball zu unterstützen, weil es kann eine Zeit geben, wo die Männer vielleicht nicht mehr der finanzielle Background sind, wo sich die Frauen selber tragen müssen. Und da ist das große Ziel, so schnell wie möglich die alte Försterei voll zu bekommen, dass Dirk Zingler nicht auf die Idee kommt, nee, wir gehen wieder zur Dörfeldstraße. Da müssen Tatsachen geschaffen werden. Da muss es einfach gelingen.
Da könnte ich wieder das Beispiel vom Wintersport bringen. Also es war wirklich eine Zeit lang, da wurde Fußball im freien Fernsehen übertragen, auch am Wochenende, die erste Liga. Und dann haben viele Leute auch Tennis geguckt und so weiter und so fort. Und irgendwann sind die alle als Nischen irgendwie ins Bezahlfernsehen gegangen. Und du konntest das alles nicht mehr sehen. Und dann haben ARD und ZDF gesagt, wir bringen jetzt jedes Wochenende Biathlon und zeigen Frauen und Männer und pushen die Stars von Magdalena Neuner bis Uschi Diesel und wie sie alle heißen. Und das ist ein Hype geworden im Fernsehen und die Leute unterhalten sich darüber. Und inzwischen sind die bekannter als manche Fußballmannschaften, ja, die da Biathlon waren, weil sich die Leute dafür interessieren, weil es im Fernsehen läuft. Und deswegen ist auch, jetzt mache ich den Schritt zurück, deswegen ist so wichtig, dass Frauen auch im Fernsehen stattfinden.
Genau, in der ersten Liga ist ja Datsun, glaube ich, aber ist das kostenfrei?
Ist kostenfrei, aber du brauchst ein Abo. Also
ja.
Du musst dich anmelden.
Ja.
Ah, okay.
Um vielleicht aber noch das bei Union, also deswegen vielleicht auch kurz Werbung. Also ich finde den Weg von Viktoria auch total schön, weil es halt viele kleine Investoren sind. Und das ist auch tatsächlich ein Modell, was aus den USA kommt, den sie da gegangen sind. Und es ist halt ein anderer Weg, als eine Männermannschaft mit dabei zu haben. Aber es könnte halt für die Frauenvereine auch ein Weg sein, also für die wie SGS Essen und auch Turbine Potsdam hätte es ein Weg sein können, viele kleine Investoren mit reinzuholen, um dann da ein Grundgerüst zu schaffen. Ich glaube, Turbine hat noch ein anderes Problem. Turbine hat ein Problem in ihrer Management-Etage. Das kann man sich, glaube ich, einfach mal die Podcasts von Tabea Kemme mittags bei Hennig hören und auch von Tabea Kemme, also in dem Moment, sie hat ja für das Präsidium damals kandidiert. Also da ein bisschen näher lesen, dann kann man sich das, glaube ich, was bei Turbine falsch läuft, merkt man dann definitiv. Also es ist jetzt nicht nur, dass da die Investoren fehlen, sondern auch andere wirklich Management-Probleme, die da leider da sind. Und ich muss aber auch sagen, bei Union war es auch schon so, dass in der zweiten Bundesliga, als damals zu meinen Zeiten, die aufgestiegen sind, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die haben auch im Stadion gespielt.
Ja, Musik.
Und es gab ja dann eine Zeit, wo es den Männern nicht so gut ging, wo es in anderen Ligen gespielt worden ist. Und damit verbunden war natürlich auch, dass also nicht nur bei den Frauen, sondern für das ganze Nachwuchsleistungszentrum, und das hat also hat mich damals auch noch in der Jugend betroffen, also es wurde auch bei den Jungs gespart, also überall wurde gespart und alles in die Männer gesteckt, und das hatte Auswirkungen auf den Frauenfußball, das hatte aber auch Auswirkungen auf das Nachwuchsleistungszentrum damals.
Ja, aber es gab auch Stimmen im Verein, die bei der Mitgliederversammlung darüber nachgedacht haben, ob man einfach nur ein Spitzenfrauenteam macht und die erste Männermannschaft abmeldet. Also die gab es auch, da war ich bei so Mitgliederversammlung. Und man hat sich dann aber dafür entschieden, genau das, was du beschrieben hast, eben, dass man den gesamten Fokus, und da war Dirk Zingler treibender Kern, auf die erste Männer legt, und er hat sich, glaube ich, nicht so sehr verzockt.
Ja.
Nee, das ist schon ein guter Weg. Aber wenn man jetzt die drei Varianten haben, die wir in Berlin ja sehen an diesen drei Mannschaften, merkt ihr denn diesen Hype um Frauenfußball bei euch in der ganz unteren Liga? Das ist Berlin-Liga, wo ihr spielt mit Berolina, oder?
Tatsächlich ist es Landesliga und
Landesliga.
Das ist Siemer-Frauen, also in dem Moment auch nochmal, ist ja ein Unterschied,
weil also es Kleinfeld.
Ist groß, genau, ist Kleinfeld und nicht Großfeld. Jein. Also ich würde fast Nein sagen,
okay.
Aber das hat andere Gründe. Also der Frauenfußball hat jetzt wieder, also hat wieder an Bedeutung zugenommen. Es waren aber in der Vergangenheit andere Vereine. Also damals war es halt Lübars. Es war zu meinen Zeiten, als ich gespielt habe, gab es noch TB. Als großen Frauenfußballverein. Und ich sage jetzt mal, vor Viktoria gab es ja auch einen Frauenfußballverein, der sehr, sehr groß im Süden war, das war Lichterfelde, mit einer sehr, sehr guten Jugendarbeit. Und
Hertha Zehlendorf, ne, auch?
Hertha Zehlendorf immer, genau, auch immer mit dabei. Und Hohenneuendorf darf man auch nicht vergessen, die
stimmt.
Halt auch in der zweiten Bundesliga vertreten waren und da jetzt, ich würde sagen, nicht mehr Berlin, aber sie zählen halt mit dazu, da vertreten sind. Und ja, ich glaube, dass also in dem Moment ist jede Aufmerksamkeit gut für den Berliner Fußball. In den unteren Ligen, glaube ich, kommt es aber noch ganz stark darauf an, wie der Verein diese Frauenfußballmannschaft vermarktet. Also ich kann jetzt das Beispiel nennen von Türkiyespor und von Internationale. Das sind Vereine, die Vielfalt leben, die sich sehr gegen Rassismus engagieren, wo bei Türkiyespor Nike auch den einen oder anderen Spot halt auch gedreht hat, oder bei Internationale habe ich jetzt auch zum Beispiel gerade gesehen, die haben ein Trikot gelauncht gegen, also mit No Racism. Richtig cool, richtig coole Aktion, und das sind auch dann Vereine, finde ich, die zu Recht im Fokus stehen, die, glaube ich, auch am Rand dann schon mehr Fans begrüßen dürfen. Und ansonsten kommt es natürlich darauf an, wie sieht der Verein die Frauenmannschaft, supportet er dieses Frauenteam? Ich glaube, das ist noch nicht in jedem Verein der Fall. Was es natürlich aber einfacher macht in Berliner oder beziehungsweise in der heutigen Zeit, Social Media. Viele Teams haben ja angefangen mit einem eigenen Frauen-Account und sind, ich sag jetzt mal, in dem Moment bei Instagram vertreten und also sozusagen vermarkten sich ja auch selber oder haben halt auch wirklich gute, also jetzt mit den Reels auch wirklich gute Personen, die da dahinter stecken und da Spaß dran haben, das zu machen. Und ich glaube, bei Berolina Stralau ist es tatsächlich jetzt auch gerade ein Vorteil. Also wir merken auch, dass wir mehr Fans bekommen. Ich würde aber sagen, das liegt daran, dass halt unsere Person, die vom Verein Social Media macht, bei uns bei den Frauen auch selber spielt und in dem Moment auch wir gerade präsenter halt einfach auf unseren Account sind und dadurch aber auch im Verein und im
Kiez präsenter sind. Das war auch Dirk Zingler immer wichtig. Da hat er damals Andreas Lorenz eingekauft, um Geschichten zu erzählen. Er wollte unbedingt, dass Union eine Geschichte erzählt, weil Fußball kann ja jeder, sagen wir mal, auf die Beine stellen. Aber du musst ja deine eigene Story haben. Und er fand schon immer, dass eben andere Vereine die Story nicht so erzählt haben, wie Union sie erzählen kann. Und ja, sieht man auch manchmal oder heute immer noch, dass es Vereine gibt, auch in Berlin, die auf jeden Zug aufspringen und dann gibt es wieder Vereine, die das nicht machen. Also man muss für was stehen und man muss was erzählen können, und dann Und das brauchen die Frauen auf jeden Fall, so eine Story. Irgendeiner muss so eine, sag mal, wie dieser Fuzzi, der bei Hertha gespielt hat hier, der 200 Millionen Follower hat. Und ja, der ist jetzt in Amerika und irgendwo rennen ihm alle die Bude ein. Ich werde es nicht begreifen, warum, wie sowas funktioniert, weil mich interessiert das überhaupt gar nicht, aber ich bin auch nicht Zielgruppe.
Nee, aber ich fand's lustig. Ich habe neulich einen Spot von euch gesehen, von Berliner Stralau. Ich gebe zu, weil meine Nichte bei euch spielt. wir suchen und dann kam ein Schild, Sugar Daddy oder Mami. Umgedreht, wir suchen Trainerinnen und Spielerinnen. Ja. Also ich finde, das schon hat schon lustige Züge mit dabei.
Sugar Daddy ist natürlich ein Begriff.
Stand auf dem Schild.
Ja, ich kann aber auch in dem Moment, um von Stralau, um selber mal zu sagen, es gab, also wir haben jetzt gerade nur noch eine Frauenmannschaft, also es gab ja auch bei Stralau vor, oh Gott, 2-3 Jahren noch eine B-Mädchen, also eine B-Juniorin. Und die gibt es nicht mehr, weil wir die Spielerin oder die hatten eine Spielvereinigung mit Hansa. Mhm. Und bei einer Spielvereinigung Hansa 07, genau, ja. Und bei der Spielvereinigung ist es ja so, dass du in der Liga dann mehr oder weniger nicht um eine Meisterschaft mitspielen kannst, also deine Punkte zählen halt in dem Moment nicht. Und das hat sich dann, also leider gab es da auch von Trainerseiten ein bisschen Diskussionen und Probleme. Und letztendlich haben die hat Hansa davon profitiert, dass die Mädels dann am Ende komplett zu Hansa rübergegangen sind und Berolina Stralau die verloren hat. Und da kann ich jetzt sagen, da hat jetzt auch keiner im Verein um die Mädels gekämpft.
Aber kleine Story, ist 2-3 Jahre her. Ihr spielt ja auf dem Lasker-Sportplatz. Und da war ich mit...
Ich auch schon gespielt.
Genau. Da war ich mit Carlas Papa. Wir haben uns ein Spiel von euch angeguckt. Und das war früh um 10 oder um 11. Und da gibt es einen kleinen Kiosk. Und wir sind an diesen Kiosk rangegangen und haben, wir hätten gern 2 Bier. Der hat uns angeguckt, wie... Kein Latte Macchiato? Sag, nee, wir wollen gerne Bier. Ihr seid die Ersten, die hier Bier trinken wollt. Sag, oh, dann
um 10 Uhr früh, boah.
Das ist der zum Fehler. Fußball.
Zum Fußball. Aber wir haben dann Bier bekommen, gehört zum Fußball.
Ja, traditionell gibt es halt...
Eigentlich nicht, Ralf. Eigentlich gehört Bier so wenig zum Fußball.
Wir wollten das Klischee erfüllen.
Okay.
Und deshalb, Carla, sorry, falls du zuhörst, ist peinlich, aber wir haben
es, Bier getrunken. Es ist wirklich, ist wirklich interessant, dass diese Droge Alkohol die einzige Droge ist, wofür man sich entschuldigen muss, wenn man sie nicht trinkt, oder?
Hm. Aber Latte Macchiato am Spielfeldrand ist auch nicht so das Wahre.
Boah, das ist ja egal.
Latte Macchiato nicht, aber Cappuccino halt. Ne? Also oder, bei mir gibt's das Bier ist ja erst nach dem Spiel sozusagen.
Alles gut. Wahrscheinlich momentan gar nicht.
Momentan gar nicht. Hm. Aber sonst gerne das Radler nach dem Spiel, ja. Hm.
Ja, weiß ich nicht. Also wir sind jetzt bei einer Stunde 12. Ich finde schon ziemlich heftig von der Länge her, weil auch mein Limit ist immer begrenzt. Also ich darf nicht so viel hochladen. Aber macht gerade Spaß. Insofern, wenn ihr noch Themen habt, gerne. Aber ansonsten, ich bin eigentlich auch durch. Also ich habe wirklich alles erzählt.
Ich guck mal auf meinen großen Zettel.
Ja, mach mal.
Eine Kleinigkeit hätte ich vielleicht noch. Wir hatten ja hier vor einigen Zeiten mal Leandra Fleury, die in der Schweiz sexistisch beim Ligaspiel angegangen wurde. Mhm. Ist das für euch ein Thema am Spielfeldrand, dass ihr Anfeindungen bekommt oder irgendwelche Sprüche? Also bei ihr war es, glaube ich, ist noch ein Riegel mehr und du wirst noch breiter oder so, irgendwas in die Richtung?
Ja, sie haben Stöhngeräusche gemacht, während sie sich gedehnt hat. Beispielsweise und haben natürlich genussvoll beobachtet, wie sie den Schokoriegel isst und ja.
Und sie hat das öffentlich gemacht, noch während des Spiels und ist dann auch für den Schweizer Brix Courage Preis vorgeschlagen worden. Ist das ein Thema bei euch, Sexismus am Spielfeldrand?
Ja, also Sexismus und Rassismus am Spielfeldrand. Genau, also in dem Moment, ich glaube, sagen zu können, dass jede Spielerin das schon erlebt hat, auch wenn sie es vielleicht nicht öffentlich gemacht hat, also dass halt Sprüche am Rand kamen. Und es ist, also ich glaube, das rückt jetzt immer mehr in den Fokus und ich finde es halt total gut, dass auch die Frauen anfangen, darüber zu reden und darüber zu berichten, weil ich glaube, dass es früher, also da müssten wir eine extra Podcast-Folge davon machen, wenn ich in dem Moment auch mal sagen würde, so von wegen, also ich hätte jetzt gesagt, ich würde es halt Diskriminierung im Frauenfußball nennen, weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, die mich auch selber betreffen oder also mich oder mein Team in dem Moment selber betreffen. Und deswegen finde ich, das ist ein großes Thema, weil natürlich die Klischees und Vorurteile einfach da sind. Und ja, ich sage jetzt mal auch, viele Fans nicht verstehen, dass der Frauenfußball körperlich einfach nichts mit dem Männerfußball zu tun hat und auch nicht mit dem Männerfußball verglichen werden kann. Es wird auch in den nächsten 100 Jahren wird der Frauenfußball von der physiologischen, körperlichen Seite nicht an den Männerfußball rankommen.
Ich kann mich erinnern, dass 2005 mal die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen ein U17-Team getestet hat und ich glaube 18-0 verloren hat oder irgendwie so. Die waren danach total deprimiert. Aber
ja,
das ist einfach der Körper.
Genau, und ich, also da kann ich jetzt, auch wir haben Testspiele gegen Männermannschaften gemacht und hatten da einfach körperlich wirklich das Nachsehen. Taktisch, technisch hätten wir die an die Wand gespielt, aber wenn man in dem Moment natürlich halt von der Schnelligkeit schneller am Ball ist, da kann man halt auch irgendwie seine Grätsche da machen.
Den Körper einstellt.
Genau, und auch wir haben gegen Jugendteams gespielt und haben da auch gegen, ich sag jetzt mal, gegen eine B-Jugend verloren und dann eher gegen eine C-Jugend getestet, weil das sozusagen, also eine gute C-Jugend, wir da halt, also dass dann auf dem gleichen Niveau war. Genau, aber um zu diesem Sexismus zurückzukommen, ja, ist ein Thema und ich glaube, es wird, also in dem Moment müssen sich da tatsächlich auch die männlichen Fans warm anziehen, weil ich glaube, für das Thema wird immer mehr sensibilisiert und hat einfach auch neben dem Platz nichts zu suchen. Oder?
Das ist ganz, ganz schwer in die Gesellschaft drin zu kriegen. Das ist ungefähr so schwer, wie Leuten zu erklären, dass sie gar nicht gendern müssen. Weil sich ja alle möglichen alten weißen Männer immer wieder sagen, also, ich mach das nicht. Da brauchst du doch nicht. Doch, man muss es ja machen. Nee, muss man nicht. Und wie gesagt, ich höre auf Arbeit immer wieder und ich sage immer, die jungen Leute sprechen ganz normal das aus, sie reden einfach so. Und das wird sich erst, wenn meine Generation ausgestorben ist, wahrscheinlich so ein bisschen normalisieren. Das ist einfach so.
Wobei die alten weißen Männer, die du jetzt angesprochen hast, ja auch gendern, weil Sie sagen ja auch, Mitarbeiter, das ist ja gegendert, das sind ja Männer, ne? Also das verstehen ja viele immer nicht, dass sie die ganze Zeit gendern, nur halt, also dass sie eine vergeschlechtlichte Sprache benutzen.
Ja, ich hab das ja erfunden, bevor das jetzt so irgendeiner gesagt hat. Ich habe immer gesagt, redet doch wie Goethe, so wie Schwollen, denn wenn Sprache sich nicht ändert. Und das hat jetzt irgendeiner auch gesagt im Social Media, dass sich Sprache einfach halt ändert und dass man sich damit abfinden muss. Ich glaube, Dieter Haller davon hat gesagt, weiß ich gar nicht. Also hat er von mir abgeschrieben, mit Sicherheit. Nein, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich finde, dass Sprache sich wandelt und auch das Verhalten von Männern zu Frauen. Wir hatten das gestern als Thema Ingang besser auf der Hausefahrt, wo ich gesagt habe, wenn sich einer bekleckert, sagt man, Mensch, du alte Sau. Ja? Da wird nie gesagt, Mensch, du alter Eber. Also,
na, die schwarze Sau sagt man ja auch regelmäßig.
Das ist eben, die weibliche Sprachformen sind mehr so diskriminierend, wenn diskriminiert ausgesprochen. Und dass sich immer mehr Frauen dann sagen, warum eigentlich? Warum muss ich eigentlich dafür herhalten, dass einer sie kleckert hat? Finde ich richtig. Und dass man sich dagegen wehrt und dass man nicht sehen werden will. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass ich sehr selten gendere, aber ich würde niemals sagen, macht das bitte nicht, weil das hört sich unmöglich an. Ich kriege diesen ZuschauerInnen, den kriege ich nicht so geflossen. Ich sage lieber ZuschauerInnen, was der auch ist, und ich wäre so dafür, weil du so der Martin genannt werden willst, ich wäre so dafür Y. Also Kollegis zum Beispiel finde ich viel einfacher auszusprechen als KollegInnen.
Ja, ist doch auch eine Version.
Aber da muss ich die Sprache auch noch finden und das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, das ist dann auch gut so. Irgendwann wird sie sich so finden und dann wird es ganz einfach sein, und wenn die Menschen das sprechen, so wie eine Zeit lang vor 20 Jahren alle Anglizismen verwendet haben in ihrer Sprache, und das hat ja auch keiner bemängelt. Ja, ja. Diese Denglisch.
So ist es.
Entschuldigung, aber ich wollte eigentlich nicht den Sexismus tot machen dabei. Also doch schon, ich würde ihn gerne tot machen. Aber ich wollte nur sagen, dass das wirklich ein ewiger Kampf ist, weil Männer irgendwie nicht bereit sind abzugeben.
Ja.
Ich meine, wir sehen es ja bei uns auch, es werden Lieder gesungen, wo du sagst, die singe ich nicht mehr mit.
Ja.
Oder habe ich noch nie mitgesungen, aber so ein Liedgut ist, sollte sich manchmal auch ein bisschen verändern. Man sollte sich auch den Zeiten anpassen. Bestimmte Lieder haben einfach auf den Rängen einfach nichts mehr zu suchen.
Ja, definitiv. Und tatsächlich ist ja auch so, dass es auch nicht erst seit, also in dem Moment jetzt um kurz beim Männerfußball, es wurde schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass das auch sozusagen sexistisches Liedgut ist und dass man das gerne also auch an die Fangruppen rangetragen. Und trotzdem wird es nicht, also wird es immer wieder angestimmt.
Oder vielleicht auch gerade deswegen.
Oder vielleicht auch gerade deswegen, ja.
Ja, das ist ja so dieses, was ich auch bei Union zum Beispiel immer wieder erlebe. Wir sind nun mal ein Stadtteilverein. Ähnlich ist es mit St. Pauli, die sind auch ein Stadtteilverein. Beide haben miteinander gar nichts zu tun. Sie haben einfach nur dieses Genre, dass sie ein Kiezclub sind. Ja? Und also machen die Medien sehr gerne, dass sie sagen, na St. Pauli und Union, das ist ja so ungefähr das Gleiche. Und die Fans grenzen sich dann regelmäßig gegeneinander ab. Also für die St. Paulianer sind wir ja feste Rechte. Sag mal, wenn wir da hinkommen und vielleicht nicht diesmal, aber im Allgemeinen, so habe ich das schon so oft erlebt. Und unsere Ultras werden ja auch nicht müde, schon im Spiel vor dem Spiel zu rufen, scheiß St. Pauli, weil man sich da abgrenzt. Und ich glaube, dass auch dieses Liedgut einfach so ein manchmal vielleicht so eine lustige Art ist, lustig gemeinte Art, lustig ist es nicht, aber lustig gemeinte Art ist, sich so ein bisschen abzugrenzen. Also, dass man man ist manchmal politisch unkorrekt. Also, manchmal will man es auch. Und wenn man alleine ist, geht's auch. Fakt ist immer dann, wenn man andere damit verletzt, dann ist es furchtbar.
Ja, es ist halt in dem Moment schade, weil ich glaube, und das kann man auch sehr gut beobachten, und ich weiß jetzt nicht, wie es beim Frauenspiel war, aber dass die also Frauenquote ja auch bei dem Männerfußball immer mehr zunimmt und dort.
Das Interessante ist vor allen Dingen bei der Einlass. Also da sind 4 Bahnen gewesen, 2 für Frauen, 2 für Männer. Und im Gegensatz zu den Frauen musste ich warten.
Ja.
Aber weil die Einlasssituation so ist, wie sie ist, haben sie genug Einlasserinnen. Jetzt habe ich es mal geschafft. Und die nehmen sich Zeit. Also ich werde nirgendwo so doll kontrolliert wie bei den Frauenspielen, obwohl ich gar nicht vorhabe, Pyrotechnik mitzunehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich verbotene Sachen ins Stadion mitnehme zum Männerspiel, ist sehr höher, weil da das Fernsehen viel, viel präsenter ist. Und wenn ich was zeigen will, dann ist das ja da wichtig. Aber da ist der Druck von denen, die hinter mir kommen. Wir wollen auch rein, für den Ordner so groß. Und dann wären wir wieder bei dem Olympiastadion, wo du dann gespielt hast. Also diese gefühlte, jetzt gucken alle zu mir, weil ich wieder so langsam kontrolliere. Nee, es kommen aber Gott sei Dank immer mehr Frauen, aber auch zu den Männerspielen.
Genau.
Und das finde ich eigentlich sehr gut.
Ja, und das ist ja in dem Moment, also ich würde nicht sagen, dass sie die Mehrheit sind, aber es ging jetzt, also ihr geht länger ins Stadion als ich. In dem Moment war das ja früher das schon deutlich, deutlich.
Da kann ich aber nichts gegen machen, ich bin auch einfach älter.
Ja, das stimmt. war es ja schon deutlich weniger und das ist aber schade, dass, weil ich glaube mittlerweile auch von den jungen Unionerinnen, da sehr, sehr viele Freundinnen und Mädels und Frauen mit dabei sind, auch teilweise ja die Mamas mit dabei sind und dass das dann schade ist, dass es dann eigentlich sozusagen so missachtet wird. So. Also eigentlich die eigene Familie missachtet wird, weil das ist ja die Union-Familie.
Ja, man könnte ja auch sehen, der Bruder zum Leipzig-Fan geworden. Was soll ich allein auf dieser Welt? Also geht ja auch. Man kann ja einfach sagen, so was Furchtbares, warum ist der jetzt plötzlich Leipzig-Fan? Ja, mit dem möchte ich ja nicht mehr zu tun haben. Könnte ich so ja nachvollziehen, wenn mein Bruder das machen würde, aber macht er nicht. Meine Nichte geht bis zum Eishockey, das ist furchtbar. Aber naja, kann sich jeder aussuchen.
Ist auf jeden Fall bei den Spielen der Frauenatmosphäre, wo sich, glaube ich, mehr Leute sicher und wohlfühlen. Also so, ich hatte ja auch mal in den letzten Monaten öfter mit Leuten dort fortgesprochen, die einfach meinten, sie fühlen sich halt wohl damit, es ist ein bisschen ruhiger, es sind mehr Familien, mehr junge Leute, es ist einfach für Frauen, ich kann das nachvollziehen, es ist einfach eine Atmosphäre, wo man sich sicherer fühlt, wo man sich vielleicht nicht so Sorgen machen muss, angepöbelt zu werden. Also natürlich kann es auch passieren, aber es ist ja eine ganz andere Zusammensetzung vom Publikum.
Und wo du natürlich, sag mal, Das darf man ja nicht vergessen. Die Toilettensituation für Frauen ist deutlich anstrengender als für Männer. Ja, du hast da vor diesem Klohäuschen, hast du dann noch so eine Tonne zu stehen. Ja, das wird für dich wahrscheinlich total schwierig sein, da dich zu entleeren, Inga. Das kann ich aber ohne weiteres machen, wenn ich keine Zeit habe. Ja, und bei Frauen ist es eben technisch anspruchsvoller, die Notdurft zu verrichten. Und das kann man natürlich bei so einem Frauenspiel qua der Masse, die nicht da ist, deutlich besser machen.
Ja. Übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, woran man auch sieht, dass auf jeden Fall andere Leute zu den Spielen der Frauen kommen, ist, dass Union nachjustieren musste bei den Einlasskontrollen. Es gab nämlich, weil nur die Frauen dürfen ja die Frauen abtasten und da mussten sie noch sehr viel mehr Frauen einstellen, weil sie gemerkt haben, hey, wir haben gar nicht genug Frauen für die vielen Frauen, die jetzt zu den Spielen kommen. Also das ist sozusagen nochmal der statistische Beweis.
Gegen Frankfurt kann ich auch berichten, fand ich das tatsächlich auch, also weil ich bin ja sonst im Stadion halt bei den Männern spielen und für uns ist es ja dann immer so, okay, wir müssen halt anstehen, bis wir unsere Karte scannen können oder bis wir unsere Karte zeigen und dann ist es halt ein Durchlaufen, weil da haben wir halt in dem Moment, dass wir halt gucken einfach nur so, also ich gucke dann immer so von wegen, welche Schlange ist gerade, also wo steht gerade keiner und dann immer
ich
hier.
Ich gucke immer nach Handtaschen.
Und dann warte ich erstmal eine Viertelstunde auf meinen Freund oder auf meine Kumpels und sag schon mal, ich gehe schon mal ein Bier holen, ich gehe schon mal eine Bratwurst holen und die sind immer noch nicht durch. Und beim Frauenspiel war es genau andersrum, dass ich tatsächlich auch ein bisschen knapp vom Spiel gekommen bin, also sozusagen nur eine Dreiviertelstunde vorher da war und schon dachte so, oh mein Gott, ich verpasse hier gleich die Hymne. Und genau, die da extreme Probleme hatten und die Männer das erste Mal die Situation hatten, dass sie einfach durchgehen können.
Das, genau. Ich musste gestern auch auf Inka warten. Ja. Ich war durch und stand immer noch da hinten. Das kann ja nicht sein.
Also Pro-Tipp ist wirklich gucken, wer hat vor dir eine Handtasche. Niemals dahinter hinstellen, weil Handtaschen dauern wirklich lange. Ja? Und ich habe auch nie verstanden, warum man eine Handtasche mitnehmen muss zum Fußball. Aber auch das muss ich ja nicht verstehen.
Also ich hatte gestern eine Handtasche dabei, es hat, glaube ich, 3 Sekunden gedauert.
Nein, es gibt ja auch Männerhandtaschen. Also, und da sind irgendwelche Sachen drin. Und ich weiß nicht, also gerade bei Winterklamotten, ich kann alles in meine Taschen stecken. Und es ist auch interessant, wo sie alle nicht gucken. Also Innentasche, Jacke, beste Versteck ever. Da kommt nie jemand drauf, dass man Innentaschen haben kann. Hab ich nur immer meinen Schlüssel, weil ich keine Lust habe, den zu verlieren. Aber hat noch nie in der Erfahrung, was hast du da drin?
Wir Frauen haben halt oft keine Taschen. Das ist auch ein Problem in der Herstellung von Frauenklamotten, dass wir oft keine Innentaschen haben, keine großen Jeanstaschen. Und ich wüsste nicht, wo mein Portemonnaie hinpassen sollte.
Die Handys passen ja, also die Handys sind ja mittlerweile so groß geworden, dass sie einfach auch nicht mehr in eine Hosentasche passen. Nee. Muss man auch einfach sagen.
Sieht auch doof aus, finde ich, wenn Leute immer Handys in der Hosentasche haben.
Ja. Ich habe vor allem auch manchmal einfach, wird es ja nicht so ganz sicher bei mir an, muss ich sagen.
Außerdem, warum wir Frauen auch alle Handtaschen mit dabei haben, weil wir natürlich immer den ganzen Kram von den Männern mittragen, so Schlüssel, Portemonnaies.
Natürlich.
Ganz reißerisch.
Ja. Also, nehmt keine Handtaschen mit, alles in die Jackentaschen rein, fertig.
Nein, es ist ein Mix aus allem, aber wie gesagt, es ist immer gut, wenn man guckt, wo man schnell ist.
Ja.
Und ich persönlich wäre so eher für eine Schlange ähnlich hier wie keine Ahnung, so ein Turbo, wo man sagt, hier nur ohne Taschen.
So eine Schnellkasse
sozusagen. Ja, so ein Fast Lane, wie man im englischsprachigen Raum sagt.
Aber um noch einen Fan von gestern zu zitieren, der zu mir meinte, wenn er irgendwann bei den Frauenspielen auch mal 15 Minuten anstellen muss, dann freut er sich eigentlich insgeheim auch ein bisschen, weil es ja bedeutet, dass es sehr, sehr voll im Stadion wäre.
Das kenne ich so nicht, weil ich stehe meistens eine Stunde bis anderthalb Stunden an. Gestern und vorgestern zum Beispiel bei den Männern. Weil ich einfach schon frühzeitig da bin. Ich will mit der Erste drinne sein. Das ist bei den Frauen noch nicht so, weil man da noch bequem Platz findet zum Stehen. Aber auch der Kälte ist schuldet gewesen. Also wenn schönes Wetter ist, wäre ich auch locker 2 Stunden vor Spielbeginn schon da und wäre dann mit der Erste, der die alte Försterei betritt, weil ich einfach das auch schön finde, da reinzukommen.
Und das Licht anmachst.
Und da ist dann nie voll. Also da ist lange warten, bis es dann endlich losgeht. Aber wenn es dann losgeht, geht schnell. Also Viertelstunde Kontrolle habe ich noch nicht gehabt.
Ich dachte nur, haben wir gestern gebraucht? Anderthalb Minuten, zwei Minuten?
Ja, länger nicht.
Da wäre ja zu 15 Minuten schon eine ziemliche Steigerung. Ich fand es einfach nett als Ausblick.
Okay.
Ja, war schön. Danke,
dass
ihr beide
danke,
da wart.
Danke, dass ihr das gehört habt hier. Danke, dass ihr bitte da wart.
Ja. Danke euch.
Yes. Und ich hoffe nicht das letzte Mal, dass wir über Fußball reden.
Ich glaube im Aufstieg dann.
Ich hatte ein bisschen Angst vor der Sendung. Aber völlig unbegründet. Tschüss.
Also, tschüss. Also
tschüss. Tschüss.
Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Feind.